Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ja, schönen guten Tag, Frau Schulz. Wir hatten den Termin wegen Versicherung, nur noch Unterlagen, Briefe und so.
Ja, genau. Kommen Sie einfach mal rein. Nehmen Sie Platz.
Ich habe die Unterlagen zuerst noch mal durchgesehen. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten. Und ich habe mich schon mal hingesetzt, habe es noch mal korrigiert, habe noch mal nachgearbeitet. Und ich habe auch für Sie was vorbereitet. Ist wirklich bombig geworden. Also besser kann man es gar nicht hinkriegen. Und ich würde Sie mal bitten, hier so mal auf die Seite zu kommen.
Ja.
Und da kann ich das mal anfangen. Ach, hier sehen Sie gerade, hier ist so ein Beratungsplan und naja, und da sind wir schon ganz gut hier mit dem, was wir haben. Aber was Sie hier so haben, ist auch nicht ganz schlecht.
Gefällt Ihnen, ja?
Ja, sieht ganz gut aus. Ja, sind ja wunderschöne Brüste.
Ja, vielleicht gibt es ja für die auch eine Versicherung.
Ja, wenn oh, ich Gott. Das hier der Peter überhaupt, könnte man schon was machen. Kann müsste ich natürlich prüfen, ob sich das lernt.
Naja, einfach mal nachprüfen.
Ja, so hätte ich das eigentlich gedacht, weil man muss ja das, was man eigentlich versichern will, auch begutachten. Ja, die Oberfläche, die ist gut. Also, ich glaube, es gibt eine ganze Menge bei Ihnen zu versichern. Ui, was sehe ich denn da? Da muss ich erstmal
ein Werkzeug machen. Das ist Sachsen, Heiko. Ich erkenne ihn schon. Das muss ich
erstmal gleich gestichen gemacht haben, weil irgendwie ist da ein Loch drin.
Ach so.
Ja, ich habe da aber mein Spezialwerkzeug mit, also das ist nicht das Problem.
Ja, willkommen.
Du hattest recht, ja. es ist Sachsen-Paule.
Sachsen-Paule, nicht Sachsen-Heiko. Sachsen-Paule.
Du hast über die schönste Stelle tatsächlich drüber gesprochen, denn als Profi-Versicherungsmakler ist ihm aufgefallen, dass das, was er da versichern soll, ja ein Loch hat. Und das muss man erst dicht machen.
Da habe ich reingelabert. Ja. Wo Sachsen-Paule das Loch dicht macht. Oh ja. Gott, Reini, ohne Scheiß. Also wirklich. Willkommen zurück an alle neuen Hörer, die durch Let's Dance zu uns gekommen sind. Ihr habt jetzt schon gemerkt, wir setzen die Moralstandards ganz oben an. Das ist wirklich ein Premium-Format,
das
wir
hier auf die Beine gestellt haben. Das war der von RTL kommt. Also bitte.
Hallo, Sachsen-Paule hat in vielen sympathischen Talkshows der 90er Jahre gesessen. Ein hagerer Mann mit einem Beatles-Haarschnitt, der immer so ein bisschen aussah, als wenn sie ihn irgendwo in der Ostzone, weißt du, bei der NVA am Zaun haben stehen lassen und dann da abgeholt haben. Was ist wohl aus Sachsen Paule geworden?
Das ist eine gute Frage.
Steht Sachsen-Paule noch? Ich hoffe, es geht ihm gut, egal wo immer er auch ist. Ein Stern wird immer in unserem Herzen für ihn glühen.
Der wollte ja damals die große Karriere machen, ne? Also
ja, das ist erstaunlich, dass Ex-Pornostars immer die große Karriere machen wollen. Es gibt auch so eine Schlagersängerin, ich weiß nicht genau, Mia Julia oder sowas, die macht jetzt auch große Karriere, indem sie irgendwelche Bums-Songs singt. Ich glaube, die Einzige, die es geschafft hat, das in irgendeine Art von Seriosität zu überführen, ist wirklich Gina Wild. Die ist jetzt so Volksschauspielerin. Die macht jetzt so wirklich so richtig so Theater, aber so Volkstheater, aber so lustige Theaterstücke jetzt, nicht Shakespeare. Aber der gönne ich es auch, weil ich glaube, ich habe mal ein Interview mit der gesehen, das ist einfach eine total nette Frau. Die ist einfach, die hat zwar halt schon so einiges mitgenommen, aber die machte immer den Eindruck, als wenn die einfach eine kluge, freundliche Person wäre, die da irgendwie mal eine komische Abzweigung genommen hat in ihrem Leben.
Da gibt's
und
noch
bei den anderen Kandidaten, da ist eher schwierig. Sachsen-Paule werden wir nicht mehr als Bundespräsident erleben, glaube ich.
Nee, ich glaube, Sachsen-Paule hatte seine Hochzeit, als er damals bei TV Total zu Gast war und später im Big Brother Haus.
Aber Da war er auch.
Da war er auch, aber der Big Brother Haus war schon so durch. Ich glaube, das war nicht mehr, also nichts mehr, was man irgendwie als berühmt darstellen kann.
Das ist schon so eine traurige Assi-WG, was ich meine. Das Big Brother ist ja von Staffel zu Staffel unbedeutender geworden. Am Anfang war es noch ein nationales Phänomen. Am Ende hat man da einfach 10 Spackos eingekesselt, die man nicht mehr in der Gesellschaft rumlaufen haben wollte. So im Sinne von, dich holen wir jetzt mal von der Straße, damit du den Leuten an der Bushaltestelle nicht auf den Sack gehst. Und dann setzt du dich da mal 10 Wochen in den Container und guckst doof an eine Wand. Ich fand dieses Format immer zweifelhaft. Aber wo wir gerade bei Qualitätsfernsehen sind, Reini, wir müssen ja diesen Podcast heute eröffnen. Könntest du ganz kurz den Trauermarsch blasen für mich? Voll auf deiner Mundflöte?
Ach, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich was auf den Knopf gelegt. Warte.
Ja, Reini, das ist das Spiel, das ist die Musik, die du mal laufen lässt, nachdem du Sexualverkehr hattest. In meinem Fall hatte ich ja so einen nationalen Sexualverkehr. Ich habe
das klingt ehrlich gesagt, klingt das so ein bisschen wie ein Klassentreffen der AfD. Wir hatten national.
So ist es. Es ist genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Wir hatten national, genau, braune Stimmung für uns alle. Es ist egal. Nein. Ich bin bei Let's Dance ausgestiegen. Für die, die es noch nicht, die es auf ihrem UKW-Telefunkempfänger noch nicht bekommen haben oder das Informationsfax von ihrem Newsletter noch nicht gelesen haben. Es ist ein trauriger Moment für uns alle. Gestern Abend war die große Let's Dance Abschiedsgala, die Basti Bielendorfer Abschiedsgala, alles nur um mich herum inszeniert. Joachim Lambi mir extra niedrige Punkte gegeben, damit ich auch gebückt gehen kann. Es ist alles, nein, jetzt mal ohne Quatsch, weil letztens wurde schon aus dem Podcast Bratwurst und Baklava breit in den Medien zitiert, weil das Problem ist, das, was ich ironisierend in Podcast sage, lässt sich auf stern.de schlecht, ne, übersetzen, lässt sich schwer drucken, weil das liest sich dann so, als wäre ich der allerletzte Wichser. Um es einmal ganz kurz, Reini, ich werde jetzt kurz ein Pressestatement abgeben. Wäre das okay für dich?
Ja, mach das.
Kannst du noch mal ein Geräusch darauf legen? Hast du irgendwas, was anders klingt als dein Bumsgeräusch?
Ich überlege gerade.
Perfekt. Liebe Nation, liebe Bundesbürger, liebe Alliteration am Arschfans, liebe Nation der vereinten Welt, liebe Galaxie. Es ist so, ich habe Let's Dance gestern Abend verlassen, allerdings erhobenen Hauptes. Ich bin sehr dankbar für diese Reise, wirklich. Ich bin sehr dankbar für das, was Ekaterina Leonova da aus mir rausgeholt hat. Das ist die beste Tanztrainerin der ganzen Welt. Halt die Schnauze. Und ich habe eine wahnsinnig spaßige und tolle Zeit mit meinen Kollegen gehabt, mit meinen anderen Promis, mit Sarah, mit Matthias. War es einfach nur traumhaft, so tolle Leute zu treffen. Ich habe nicht jede Bewertung der Jury nachvollziehen können, weil teilweise war es so ein bisschen, man hätte mehr anerkennen können, wie schwer das für mich war. Auf der anderen Seite wäre es auch obszön gewesen, jemanden mit meinen Fähigkeiten weiterkommen zu lassen gegen Leute wie René oder Jan. Ich halte gerade eine Presseansprache.
Ja, ich weiß.
Du hältst jetzt die Schnauze hier.
Lasset mich mit den Worten von Lambi zusammenfassen. Fick dich, Bielendorfer.
Ja. Reinhard, ich mache einfach da weiter. Ich rede weiter zum Volk. Es ist so, es ist alles gut. Ich bin happy, ich bin froh, wieder bei meiner Frau zu sein. Es ist irgendwie seltsam, wenn was so Intensives so plötzlich beendet ist. Aber ganz ehrlich jetzt für euch alle, die mir geschrieben haben, vielen, vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, das zu lesen. Ich freue mich über die 1000 neuen Aufgaben, die jetzt vor mir liegen. Und jetzt bist du wieder im Zentrum meines Universums, kleiner Reinhard. Ist das nicht schön?
Das ist schön, ja, das ist schön. Ich habe mich gerade schon zusammengerissen, nicht zu sagen, that's what she said. Aber
oh Gott. Ohne Scheiß, könntest du bitte auf meiner Beerdigung reden eines Tages, falls du
sehr gerne
bis dahin nicht am Fettherzen verreckt bist oder irgendwie mit der Fettleber über einen Cheeseburger irgendwo beim Mc's zusammengesunken bist. Solltest du mich überleben, bitte halt meine Rede.
Ja, sehr gerne.
Unemotionaler, weniger anständig.
Nein, ich kann das doch sehr gut nachvollziehen. Die Frage ist ja nur bei solchen Bewertungen einer Jury, ne? Das ist ähnlich wie Noten vergeben in der Schule. Ne? Gibt man dem fetten kleinen Jungen doch noch eine 2, weil er sich angestrengt hat und für die 100 Meter, weiß ich nicht, 15 Sekunden brauchte, sonst aber immer 20? Was sagt man dann den anderen Schülern, die irgendwie das Ganze in, weiß ich nicht, 9 Sekunden gerannt sind?
Keine Ahnung, was man den anderen Arschlöchern sagt. dem dicken Jungen sollte man vielleicht, wenn die Nation zuguckt, nochmal eine Chance geben. Nein,
dem dicken Jungen Respekt.
Aber es ist genau, wie du es sagst. Ne? Also, ich bin Eddie the Eagle. So simpel ist es. Kennst du noch Eddie the Eagle?
Ja.
Das war ein Skispringer aus England, der aus einer Region kam, in der es keine Berge gab und der nie Skispringen geübt hat und der einfach so zur Olympiade gefahren ist. Das ist wirklich wahr. Die Story ist wahr, die ist sogar mal verfilmt worden,
glaube ich,
mit Hugh Jackman.
Ne?
Habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen, muss mal gucken. Aber mir hat jemand das beschrieben und ich habe dann über Eddie the Eagle gelesen. Das ist halt einfach, es gab auch mal einen bei Olympia, was war das nochmal? Irgendwie ein äthiopischer Wettkampfschwimmer oder irgendwas Absurdes,
gab,
also ein Land, das nicht am Meer liegt.
Hallo, Cool
oder ein
Runnings.
Samoanischer.
Cool Runnings,
das ja, Cool Runnings,
eine
jamaikanische Bobmannschaft. Ja, ja, also ich bin Cool Runnings, so ist es halt einfach. Ich bin da angetreten. In Jamaika gibt es keinen Schnee und bei Basti gibt es auch keine Tanzfläche. Ich bin da mit 0,00 Fähigkeiten angetreten. Und ich habe mich jede Woche bemüht, ich habe mich gesteigert, aber natürlich auf einem Niveau, das nie mit irgendeinem anderen mithalten konnte. Punkt. Das steht auch gar nicht zur Diskussion. schon.
Ja, ja. Und, ich finde schon krass Respekt, wie weit du gekommen bist. Hätte ich nicht erwartet. Ja. Hätte ich kein Geld draufgesetzt. Ich habe gestern
Ey, wenn du da Geld draufgesetzt hättest, dann könntest du dir jetzt aber auch mal eine Wohnung in Österreich kaufen. Das kann ich aber sagen. Also das hätte sich vervielfacht. Die Quoten standen stark gegen uns. und das ist auch, ey, also ganz ehrlich, ich hab's weiter geschafft als irgendein Komiker zuvor und sicherlich auch weiter geschafft.
Ist das ein kleiner Seitenhieb gegen den Östern? Ich habe es weiter geschafft als je ein Komiker zuvor.
Das ist ein Seitenhieb gegen alle Kollegen, die da angetreten sind, aber ich habe es weiter geschafft als jeder andere, der es nicht kann. Und ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt nach Hause gegangen. Die Leute, die ich jetzt rausgeworfen hätte, hätte ich nicht rauswerfen wollen. Das ist einfach so, die Mangione ist eine Seele von Mensch, die ist mega. Und Mathis ist genau das Gleiche und bei den anderen müssen wir nicht drüber reden. Die sind auch total nett, aber die sind halt auch einfach so krass. Stell dir mal wirklich vor, jetzt ich schmeiße so einen René Casselli raus, der da so eine Las Vegas Show abzieht, wo du so denkst, Alter, ich würde mir Karten dafür kaufen, mir anzugucken, was der da gerade gemacht hat. Ja. Das war ja, weißt du, ich habe da gesessen, wir haben da wirklich alle gestanden, gedacht, leck mich doch am Arsch, ich kann doch da nicht rausgehen und drei Tango-Schritte und einen Arm hoch machen, während der Typ 7 Rückwärtssalti macht und dann noch in Spagat fällt und aus dem Spagat links wieder aufsteht. Das war sowas, also das ist einfach, ich kam mir die ganze Zeit sowieso schon vor, als wäre ich ein Meerschweinchen und man hätte mich bei so einem Pferderennen angemeldet. Weißt du, und dann komme ich da so raus mit so einer Möhre im Mund. Gehe nochmal kurz an meine Tränke, während irgendwie Galaxy Quest 2 schon die 100 Meter in 4 Sekunden gelaufen ist. Es war einfach völlig absurd.
Aber war doch jetzt auch irgendwie alles trotzdem richtig. Eine coole Zeit und ein nettes Erlebnis, oder? Mal was anderes zu machen.
Völlig.
Weil das ja was komplett anderes ist als das, was du sonst machst.
So doof das klingt, es gibt ja diese alten Phrasen von ich bin über meine Grenzen, bla bla. Aber ey, es stimmt, ich bin komplett über meine Grenzen gegangen. Ich habe was gemacht, was ich nie gedacht hätte, dass ich es gekonnt hätte. Ich habe auf dem Level, auf dem ich mich bewege, wirklich 110% gegeben. Und ich habe weit alle Erwartungen übertroffen und dementsprechend ist das auch richtig so. Ich hätte auch gar nicht ins Finale gewollt. Klar, ich hätte es gemacht, wenn ich dahin gewählt worden wäre, weil am Ende bestimmen es die Leute. Aber dann wäre ich am Ende gegen zwei Leute angetreten, die Weltklasse tanzen und hätte da einfach so eine peinliche Scheiße abgeliefert.
Ich glaube, schlimm wäre es geworden, wenn, also Finale hätte ich glaube ich nicht mal schlimm gefunden, schlimm wäre es geworden, wenn du das Ding wirklich weil es am Ende ja auch ein Beliebtheitswettbewerb ist ein Stück weit, gewonnen hättest. Das wäre schlimm geworden, glaube ich.
Ja,
also
das,
so
das glaube ich auch.
Von der Rezeption im Nachhinein, weil ich habe das so auf Instagram oder so schon mitbekommen. Es gibt ja Leute, die das wirklich ernst nehmen. Ne? Also nicht als Fernsehshow ernst, sondern das ist mein Lebensinhalt ernst. Also so.
Richtig. Ja, also das gibt es. Es gibt Hardcore-Ultra-Let's Dance-Fans, also in allen Lagern. Und ich habe in der Zeit Nachrichten bekommen. Ich habe ja nur die Sachen veröffentlicht und verarscht, wo du so denkst, da kann man sich noch drüber amüsieren, weißt du, wenn so eine ungebumste Erika, die falsch rum auf dem Pferd sitzt und irgendwie meint, sie müsste dich jetzt irgendwie in sehr, sehr fraglichem Deutsch beleidigen, dann kann man das auch mal posten. Aber teilweise waren da wirklich Leute da, die mir so faktisch den Tod angedroht haben, wenn ich noch weiterkomme, wo du so denkst, Leute, kommt mal runter. Es ist die größte deutsche Unterhaltungsshow neben Masked Singer, aber es ist eine Unterhaltungsshow. Es ist nicht Olympia, weißt du? Also ich habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung.
Selbst bei Olympia, bei Sport und so, ne? Also
ja,
bitte.
Aber da, keine, ja, Reini, aber bei Olympia, da, weißt du, wenn du hingehst und sagen wir mal, ich würde beim 100-Meter-Lauf gegen Usain Bolt antreten und würde gewinnen, weil Usain Bolt stolpert und sich den Fuß bricht und ich würde dann 37 Sekunden brauchen und würde die Goldmedaille gewinnen, dann würde ich den Hass der Leute ja verstehen, weil da steht eine andere Bedeutungsschwangerheit hinter, da sind Weltklasse-Sportler, aber das ist immer noch eine Show, worum es geht, dass 10 Promis mit unterschiedlichen Fähigkeiten gegeneinander antreten und unterhaltsam sind. Punkt. Mehr ist es nicht.
Ja.
Und oder 16 Promis. Und dieses davon abstrahieren und sagen, ey, es ist eine lustige Unterhaltungsshow und ich bin für Entertainment da und René ist für Artistik da, das können manche nicht. Die nehmen das so todernst, dass ich teilweise wirklich schmunzeln musste bei den Nachrichten, die ich bekommen habe. Aber, und das jetzt wirklich, wir können das Thema auch gleich schließen, ich habe so unfassbar viele Nachrichten bekommen. Also jetzt gestern Abend, ungelogen, kennst du ja, wenn man da durch dieses Nachrichtenfenster bei Instagram scrollt, ich kann 5 Minuten lang da durchscrollen und bin noch nicht bei den Nachrichten, die seit heute Nacht 0 Uhr gekommen sind. Ich kann das gar nicht lesen. Ich weiß nicht, weil das ist unfassbar. die Show hat halt so viel Zuschauer und für mich ist das jetzt, allein für die neue Tour, wie viele Menschen mich jetzt kennen, ja, das ist wunderschön. Ja, das ist toll. Und ich gucke mir das jetzt leidenschaftlich gerne im Fernsehen an und zum Finale komme ich ja auch nochmal wieder und werde auch nochmal 3 peinliche Tanzschritte machen müssen.
Echt?
Und dann ist auch, beim Finale kommen alle nochmal wieder. Und alles. Also ich bin mit mir komplett im Reinen und das Einzige, und das muss man, finde ich, noch sagen, Ekaterina ist sicherlich nicht die leichteste Person, die je geboren wurde. Die hat schon so ein paar Baustellen, wo ich denke so, ey, entspann dich mal ein bisschen, aber das ist halt eine Hochleistungssportlerin. Und die hat natürlich einen Anspruch an sich und will das so gut wie nur möglich machen. Die hat mich wirklich gepeitscht, die hat mich fertig gemacht teilweise, ne? Aber trotzdem, was die geleistet hat, wie viel Herzblut die da reingelegt hat, kannst du ja gar nicht, stell dir mal vor, du bist Hochleistungssportler und wir beide kommen um die Ecke. Und du musst mit uns beiden, also entweder du oder ich, ist ja eigentlich scheißegal, wir sind beide kaputt. Du musst mit einem von uns beiden Heiermännern, musst da antreten und irgendwas machen. Das ist komplett irre.
Ja, ich fühle das. Stell dir vor, du bist promovierter Physiker und erzählst jemandem, wie Atome aufgebaut sind.
Der komplett dumm ist. Ja. Danke. Danke, Herr Rhein-Krempf, danke, dass Sie mit mir reden in Shishaba. Danke, danke. Ach. Nein, aber weißt du, so ist es halt. Genau, ja. Am Ende ist es der promovierte Physiker, aber halt die promovierte Tanzmeisterin. Ey, die Frau hat schon, weißt du, und für die, die ist in der Kultur aufgewachsen, in der Leistung eine unfassbare Rolle spielt. Und dass ich es geschafft habe, ihr Spaß daran zu vermitteln, also im Sinne von, dass sie loslassen konnte, was sie, glaube ich, noch nie getan hat. Also wirklich loslassen im Sinne von einfach mal nicht komplett fokussiert daran gehen, sondern sagen, ey, wir rocken das jetzt. Also gestern hier bei dieser Unterhosennummer, wo wir am Ende gestrippt haben, da hat Ekat mich angeguckt, hat gesagt, Schatzi Putzi, wenn das hier vorbei ist, ist vorbei, aber jetzt geben wir Vollgas. Ah. Und das ist für Ekat wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist wirklich so ein bisschen wie wenn der Bond-Bösewicht sagt, weißt du was, James?
Wir lassen das Bierchen mit der Weltherrschaft. Nee. Komm hier, ja. Fahr den Vulkan runter, das ist, genau. Das wird heute nichts mehr.
Ich will sie nicht mit dem Bond-Böse, nicht, dass das falsch verstanden wird, die hat einen riesen Job gemacht, aber für sie sich fallen zu lassen, trotz ihrer inneren Anspannung, dass sie immer die Beste sein muss, die alle diese Tänzerinnen haben, alle, egal, jeder von denen hat einen Schlag, so, die wollen alle gewinnen, ums Verrecken, so, das ist auch nicht böse, das ist in denen angelegt, die sind Wettkämpfer. Das ist aber, das wird ehrlich gesagt, das klingt jetzt so doof, aber das ist bei allen anderen Sportlern, mit denen ich bisher zu tun hatte, also ich bin ja öfters in Quizshows eingeladen und dann triffst du manchmal.
Der Satz war sehr schön. Der Satz war sehr, sehr schön. Alle Sportler, mit denen ich sonst zu tun habe, ich bin ja häufig in Quizshows eingeladen, woanders treffe ich keine Sportler.
Nein, ich meine damit, ich treffe oft weltbekannte Sportler im Rahmen von Fernsehshows. Ah. Und ich musste schon zum Beispiel mal mit einem mehrfachen Olympia-Goldgewinner musste ich in so eine Challenge antreten. Und das ging gegen so eine Hausfrau, weißt du? Also irgendwie so eine Mutti oder so ein Fati. Das war so ein Fati-Typ, der war aus dem Publikum. Und es ging irgendwie darum, dass der 10.000 Euro gewinnen kann, wenn er uns bei das und das besiegt. Und mir war sofort klar, natürlich wird dieser Mann gegen mich gewinnen. Ich will auch, dass der gewinnt. Ich möchte, dass dieser Mann, für den 10.000 Euro 3 Monatslöhne sind, dass der gewinnt und dass der eine geile Zeit hat. Und der Profisportler, mit dem ich da angetreten bin, der sehr viel Geld verdient und dem es sehr gut geht, der konnte den nicht gewinnen lassen. Das ging nicht. Der musste den vor versammelter Fernsehnation in Grund und Boden spielen. Das war wichtig für den zu gewinnen. Und ich stand daneben und dachte so, Alter, lass los, hör auf. Das ist Quatsch. Hier steht jemand, dem das wichtig ist. Ey, und wir beiden, wenn nachher jetzt der Moderator sagt, ja, schade, habt ihr nicht gewonnen, wir gehen dann nach Hause und dann ist alles gut. Also wir hätten auch gar kein Geld gewonnen, ne, oder so. Es ging nur darum, gegen jemanden Normalo anzutreten. Aber der war so in dieser Welt gefangen des Gewinnens und des Bestehens und des Erstenseins, dass der selbst in so einem Rahmen, in so einer Familienunterhaltungsshow, in den öffentlichen Sendern nicht loslassen konnte.
Ja, und sagen wir mal, gerade so, gerade im Bereich Profisport, ne, also wirklich Sport, ist es für einen Normalo, egal in welcher Disziplin, gegen einen Profisportler zu gewinnen, komplett ausgeschlossen.
Ja,
und definitiv. Zwar wirklich komplett, egal in welcher Disziplin, ob es Speerwerfen ist, ob es Schach ist oder was auch immer, gegen Profisportler untrainiert als Normalo hast du nie eine Chance.
Richtig, aber es war jetzt auch, also wir sind natürlich nicht in der Profisport-Kategorie angetreten, in der der Typ jetzt der Beste war, aber der war natürlich trotzdem in jeder anderen körperlichen Leistung allen anderen überlegen, ja, weil der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat als Sport. Und ich habe dieses Gen nicht, ich werde das auch nie haben. Ich habe ja gestern im Einspieler, was ich da gesagt habe, über ich bin mein Leben lang irgendwo angetreten und habe verloren. Ich habe gelernt zu verlieren und nicht mal mit Bitterkeit, sondern ehrlich gesagt einfach so machen. Ne? Und das war so süß, als der Einspieler gezeigt wurde und ich das sage, sind die Leute im Saal, die nicht zu sehen waren, weil ja dann im Fernsehen nur der Einspieler zu sehen ist, aufgestanden, haben geklatscht, weil ich gesagt habe, wer nicht antritt, der hat schon verloren. Und das war, kam wirklich von Herzen, weil das ist ja meine Lebenserfahrung so. Ne? Also genauso wie du, gehe ich jetzt mal von aus, ich meine, wir beide sind jetzt schon länger befreundet und kennen uns ganz gut. Wir beide waren die, wo dann beim Sportunterricht gesagt wurde, ja, okay, und jetzt hier den Jungen mit dem halben Bein und dem einen Auge. Oh, und dann ist noch der Reinhard zu verteilen. Oh nein. Und das war bei mir auch so.
Nehmt ihr den.
Das war wirklich so. Ja.
Den kriegt er gratis.
Okay, wir haben hier noch 30 Kilogramm Paniermehl. Dem können wir ein Gesicht auf den Sack malen. Oder den Basti. Ja, wir würden gerne das Paniermehl haben. Weißt du? Und das war meine ganze Jugend. Das bestand. Ich kenne das nicht anders. Und ich habe gelernt, damit zu leben. Und ich habe auch gelernt, damit gut zu leben. Und ich habe vieles in meinem Leben deswegen nur hingekriegt, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und bei Let's Dance bin ich, finde ich, ganz weit an dem Paniermehlsack vorbeigezogen. Das ist mein Zitat. Und alles
aber,
gut.
Aber es ist trotzdem doof, also bei Wettbewerben rauszufliegen, egal was es ist, ist immer erstmal für einen halben Tag oder so ein doofes Gefühl. Ne? Also egal wie egal einem das am Ende sein kann oder ist, es trotzdem im ersten Moment erstmal ein doofes Gefühl, finde ich.
Das stimmt. Aber ich muss sagen, bevor ich Eckhardt umarmt habe, habe ich Sarah umarmt, weil ich wusste, wie sehr die sich da reingehängt hat. Und die ist wirklich ein guter Mensch. Und die ist wirklich eine tolle Frau. Und die hat verdient, diese Öffentlichkeit zu haben, die ich sowieso schon immer genieße, weil sie auch noch mehr am Anfang steht, als ich das tue. Und die rauszuwerfen und dann nach Hause zu fahren und zu wissen, ey, ich habe jetzt jemanden rausgeworfen, den ich wirklich wertschätze, das wäre für mich fast schlimmer gewesen. Da schlugen wirklich komplett zwei Herzen in meiner Brust. Und es war genau richtig. Also wenn ich jetzt am Anfang direkt in der ersten, zweiten Show rausgeflogen wäre, wie es manch anderen passiert, Kosa, dann hätte ich das bereut. Und dann wäre es doof gewesen, weil ich das Gefühl hätte, ich hätte nicht das zeigen können, was ich zeigen möchte. Aber ey, 4-5 Millionen Leute haben gesehen, dass ich nicht nur lustig bin, wenn ich ein Programm aufsagen muss oder aufsage, sondern haben gesehen, dass ich auch lustig bin, wenn ich unter komplettem Strom stehe und irgendwas Unvorbereitetes kommt, weil die Dialoge mit Lambi und alles, was ich in dieser Show gesagt habe, da war kein einziger Satz vorher überlegt, sondern es war immer Aktion, Reaktion. Und das ist ja einfach, das war für mich eine bessere Werbung, als irgendwas anderes jemals hätte sein können. Und Ötze, das muss man auch nochmal sagen, das ist bis heute, auch wenn ich ihn natürlich damit aufziehe, das ist totaler Bullshit, dass der arme Kerl da nach 2 Shows rausgeflogen ist. Der ist nämlich so ein unfassbar guter Tänzer. Und ich finde es eigentlich noch viel geiler, dass er nach Let's Dance ohne den Hype, den er um diese Show gehabt hätte, wenn er sie gewonnen hätte, was er verdientermaßen hätte, trotzdem riesengroß geworden ist. Ey, Ötze spielt jetzt, letzte Woche hat er Tempodrom gespielt, nächstes Jahr spielt der Porsche Arena so. Krass. Also ich meine, okay, weißt du, also ich bin, wir müssen uns keine Sorgen machen um mein kleines Baklava und ich gönne ihm das auch von Herzen, weil er echt ein super guter Typ ist.
Ich komme ja auch gerade von unseren ersten Live-Auftritten zurück.
Oh, was machst du denn im Moment, Reinhard? Hast du endlich diese Burlesque-Show umgesetzt, die du dir immer gewünscht hast?
Hab ich. Geil. Ich dachte erst, ich zeige Bilder von dir, aber mittlerweile bist du zu dünn geworden, als dass Leute da irgendwie... Das passt nicht mehr ins Programm. Nee, ich war mit Nikolas unterwegs. Wir hatten 2 Termine von der Methodisch Inkorrekt Live-Show. Also von der ersten, jetzt also quasi von der neuen Show. 2 Live-Termine in Berlin und Leipzig. Und jetzt sind die nächsten leider erst im Oktober, weil jetzt erstmal Sommerpause quasi ist. Aber das waren die letzten Termine, die nicht verlegt wurden. Beziehungsweise, ich glaube, nur 2-mal verlegt wurden und nicht 3-mal wie alle anderen. War schön. Also war schön, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Vor allem auch in Berlin waren wir bei den Wühlmäusen.
Da hatte ich dir im exklusiven Backstage-Bereich ja noch einen warmen Furz da gelassen.
Ja, es war sehr schön. Es hat immer noch danach gerochen und ich habe mich leicht übergeben, aber war okay.
Der Backstage-Bereich ist ein bisschen uselig. Ich finde, da könnten sie doch mal zwei Blumen hinstellen, aber egal. Ne?
Ja,
ist
der so war wichtig. Ganz gut. Trotzdem. Also, das war für uns ganz gut, weil wir uns, also in unserer Show, hat man jetzt auch schon auf Instagram oder so gesehen, haben wir unter anderem ein relativ großes Tesla-Trafo dabei. Also
Nein, das, weißt du, ich sehe schon, weißt du, ich meine, um das einmal ganz kurz den Leuten zu erläutern, wenn du zu der Show kommst und du bringst zwei eigene Lampen mit, dann werden Techniker schon nervös und sagen, oh, wir wissen nicht, ob die hier abgestimmt im Discord sind. Und dann stellt man sich Reinhard Repfort vor, wie er einfach so eine Tesla-Spule aus Command & Conquer Alarmstufe Rot reinschiebt, mit der sonst irgendwie so Schäferhunde weggegrillt werden.
Groß, weißt du? Die ist so anderthalb Meter hoch.
Ich glaube, du kannst dir die Schnappatmung, die so Techniker dann in dem Moment kriegen. Selbst wenn du vorher sagst, wir bringen was Technisches mit, die Typen sind fertig mit Nerven, wenn du da fertig bist.
Ja, der liebe Techniker bei den Glühmäusen war super nett und super entspannt. Okay, er hatte nach unserer Show einen leichten Schlaganfall, aber er war super entspannt bis dahin.
War es Michael mit einer Brille und so braun-graue Haare?
Ja.
Ja, guter genau. Typ. Hatte ich ja, auch viel
super,
Freude mit.
Super netter
der
Typ.
War, weil der so mega entspannt war, weil ich hatte an dem Abend ja, habe ich Eckart überrascht, die im Publikum war, dass wir unseren Song nochmal getanzt haben. Und dann bin ich zu Michael gegangen, habe gesagt, hör mal hier auf dem USB-Stick, da ist unser Song drauf, mach das mal. Und das hätte viele andere Techniker, die wirklich so nach Schema F voll fahren, wirklich gesagt, naja, hab ich jetzt keine Zeit mehr für. Und er so, ja, guck ich mir an. Und dann hat er das gemacht und fand das selber sehr lustig. Und ich fand den sehr, sehr angenehm.
Ja, super Typ. Das ist ja sehr unterschiedlich, ne, wenn man auf so einer Tour ist, wo man landet, mit wem man so zu tun hat. Aber Michael gehört definitiv zu den Guten und war auch super entspannt. Wir haben das Tesla-Trafo am Anfang einmal ausprobiert vor der Show und haben dann gesehen, ah cool, es schaltet automatisch den Beamer ab, wenn wir das anmachen.
Ernsthaft?
Ja. Da ist jedes Mal der Beamer ausgefallen. Aber er hat es überlebt, war trotzdem ganz gut. Wir hatten danach ja auch noch eine Show in Leipzig, war auch super nett. Da haben wir nachher noch kurz ein bisschen Gemecker bekommen, nach dem Thema so, ja, das mit dem Feuer ist ja ein bisschen mehr geworden, als ihr gesagt habt. So, ja, es ist Interpretationssache.
Es ist Interpretationssache. Ja, also unsere Decke brennt. Ja gut, es ist also... Ich habe ja Bilder davon gesehen von Leipzig, wo du einfach wieder wie so ein Sack Kartoffeln auf der Bühne rumstehst.
Hallo, ich habe also, da gekniet mit einer
Mikrowelle. Ich schicke dich eine Woche lang zu Eckart, die macht dich gerade, das kann ich dir sagen. Weißt du, was eine unserer Aufwärmübungen war, dass ich mich auf den Boden setzen musste, sie ihre Knie in mein Rückgrat, also ich so ne, mit dem Rücken zu ihr, sie ihre Kniespitzen zwischen die Rippen meines Körpers und ihre Finger oder ihre Fäuste oben auf meine Schultern gedrückt hat und das 3 Minuten halten, bis es vor Schmerz nicht mehr ging. Ach, und das war einfach wirklich, ich habe teilweise gedacht, aus einer russischen Folteranstalt hat sie das denn? Das führte aber innerhalb einer Woche dazu, dass ich plötzlich gerade stand. Weil ich ja, du kennst mich ja auch und weißt ja, wie ich laufe,
ja, du
einfach
hast die,
komplett schief laufe.
Du hast den klassischen Playstation-Rücken, den man so auf der Couch hat, wo sich das Rückgrat so leicht krümmt, weil man sich in so ein Kissen fallen lässt und dann so leicht nach vorne gebeugt mit dem Controller. Und das überträgt sich halt später auch in die stehende Haltung.
Du hast Skoliose wie Opa, hat sie gesagt zu mir. Und es stimmt, es ist komplett wahr. Ich habe Skoliose wie Opa. Aber gut, ne, da hat sie mir sehr geholfen. Und schön, dass ihr mit Methodisch Unkorrekt wieder unterwegs wart. Ich meine, das ist ja
wirklich sehr, sehr schön. Wenig geschlafen in den Tagen, was bei Touren ja häufig so ist. Ich weiß nicht, ist bei dir wahrscheinlich auch noch relativ lang nach der eigentlichen Show Autogrammstunde, ne? Oder
ich habe keine jetzt nicht aus böser Absicht, aber ich habe keine Autogrammstunde.
Bei uns war es jetzt immer so, dass irgendwie, weiß nicht, wir sind, weil wir ja ein bisschen Scheiß mit dabei haben und den aufbauen müssen, wenn um 7 Einlass ist, sind wir spätestens um 5 da, meistens sogar um 4, um halt irgendwie Auto auszuladen, den ganzen Kram auf der Bühne zu verteilen, aufzubauen, mit dem Techniker zu reden und so. Dann 19 Uhr Einlass, begrüßen wir halt die Leute, 20 Uhr ist dann Show, zweimal eine Stunde mit irgendwie 20 Minuten Pause in der Mitte. Danach nochmal so anderthalb Stunden Autogrammstunde und dann noch irgendwie so eine halbe Stunde die Bühne aufbauen. Also wir sind da nie vor 1 Uhr raus.
Das ist natürlich krass. Ne? Also ich reise um 10 vor 8 an, gehe auf die Bühne und bin dann auch danach wieder flöten.
Ja.
Weil im Moment, das muss ich ganz ehrlich noch sagen, ich weiß, dass die Leute natürlich total Bock haben auf Autogrammstunde, aber wo war das? Wo ich letztens in Erfurt aufgetreten bin, da war zu der Zeit, als ich dort auftrat, die Inzidenz bei 5.800, glaube ich. Und dann fragte der Veranstalter mich auch und ich habe echt gesagt, ey, ich liebe das Publikum, ich bin den Leuten dankbar, dass sie hier sind, aber bei einer Inzidenz, wo du gefühlt die Hälfte der Stadt erkrankt ist, möchte ich jetzt gerade nicht jeden Einzelnen in den Arm nehmen, weil ich finde eine Autogrammstunde auf Abstand und zu sagen, da ist ein Tisch zwischen und so, das finde ich dann halt auch affig.
Das, ne? Also wenn, halt da muss gemacht, man schon... Ne? Also wir hatten halt einen Tisch dazwischen, haben Autogramme verteilt, also wenn jemand eins haben wollte, und hatten diesmal noch ein bisschen Merch mit dabei, sodass die Leute sich noch ein T-Shirt mitnehmen konnten, wenn sie wollten.
Ja, das ist natürlich cool. Ja, und ihr habt ja auch ein anderes, aber ich werde das auch wieder machen und ich freue mich auch drauf, wenn ich es wieder mache. Aber im Moment ist es schwierig.
Ja,
so,
kann ich
finde,
verstehen.
Wenn es ist einfach eine komische Situation im Moment noch, ne? Und sobald es sich etwas gelegt hat oder etwas besser ist mit der ganzen Situation, dann kann man auch wieder Autogrammstunden machen und auch wieder Nähe zulassen. Es ist ja sowieso, ich finde halt, und das finde ich durchlaufend, ich finde es insgesamt seltsam, dass Corona gefühlt gar keine Rolle mehr in der Gesellschaft spielt, dass es einfach vorbei ist.
Ja, zumindest in Deutschland, ne? Also Nikolas war vor unserem Termin jetzt noch auf einem kleinen Urlaub in Belgien, und er meinte, in Belgien ist gar nichts mehr, das ist komplett vorbei. Also da trägt auch niemand mehr irgendwo eine Maske oder so. Und hier in Österreich ist es noch eine deutliche Nummer härter als in Deutschland. Also hier ist noch ein bisschen mehr Maskenpflicht und die Leute achten auch ein bisschen mehr aufeinander. Aber
ja, das
ist halt auch schwierig. Ne?
Also hier ist es gefühlt einfach komplett vorbei. Also hier ist einfach gar nichts mehr.
Auch wenn du irgendwie in den Supermarkt gehst oder so?
Also ehrlich gesagt, ja. Also warte, ja, Supermarkt, es gibt noch so ein, zwei Stellen, aber sehr, sehr, sehr viel ist durch. Und das ist ja auch, also die Leute sehen sich nach Normalität und auch zu Recht.
Ja, klar.
Aber irgendwie, wir haben 2,5 Jahre unseres Lebens konstant damit verbracht, diese Scheiße hinter uns zu bringen. Wir haben konstant nichts anderes getan, als irgendwie mit dieser katastrophalen Situation zu leben. Und das ist schon komisch, dass dann auf einmal das gar keine, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was mich daran so stört, weil das klingt dann auch so, als würde ich mir diese Ausnahmesituation zurückwünschen. Das tue ich auf gar keinen Fall. Ich bin dankbar dafür, dass wir wieder sowas wie Normalität in unserem Leben haben.
Es ist halt Unsicherheit, ne? Immer noch ein Hauch Unsicherheit. Ich kann aber auch die Leute verstehen, jetzt gerade so aus der letzten Woche, wo wir halt 2 Veranstaltungen hatten, aus der Veranstaltungsbranche, die hatten ja quasi 2 Jahre Berufsverbot. Ne, und die Hilfen, die da kamen, die waren leider sehr bürokratisch und haben, also manche halt über Wasser gehalten, aber viele haben es halt auch nicht überlebt, finanziell jetzt, ne? Oder also irgendwie
Es war auf jeden Fall seltsam, wie Hilfe gestaltet wurde, ne? Also man hatte das Gefühl, dass es sehr ungleich gestaltet wurde. Also die Gastronomie zum Beispiel würde, glaube ich, ich glaube nur die wenigsten Gastronomen würden sagen, dass das nicht schon ziemlich krass war, wie ihnen geholfen wurde, und was ich auch gut finde, weil wir brauchen Gastronomie in diesem Land. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Arbeitszweig, aber sie haben ja angefangen, damals 80% vom Umsatz und nicht vom Gewinn zu erstatten. Und das war schon krass.
Ja. Ja, und wohingegen wieder andere Branchen oder andere Zweige, ist halt auch schwer, jeden mitzunehmen. Halt andere Leute, die irgendwie, was weiß ich, Musiklehrer sind oder musikalische Früherziehung in Kindergärten machen oder sonst was, halt komplett auf der Strecke geblieben sind. Ja? Also so die ein oder anderen Solo-Selbstständigen,
genau.
Freiberufler.
Solche Dinge wurden überhaupt nicht mehr, also ja, genau das, ne? Also zum Beispiel sowas wurde überhaupt nicht aufgefangen, und in unserer Branche, die Theater und so, das hat auch lange gedauert, ne?
Ja.
Bis da mal gehandelt wurde. Die Kulturbranche hat wahnsinnig gelitten, also ich meine, das war ja ein Einbruch von 100%, es gab ja einfach ein Jahr lang keinerlei Shows und trotzdem müssen die Techniker weiter bezahlt werden, fast 2. Wir beiden Hiopies, ne, ich habe darauf ja immer verzichtet, irgendwie was zu machen in die Richtung, und das war auch okay so.
Wir hatten Glück, ne? Also ich sag mal so, wir haben ja mit Anfang der Pandemie, das ist ja jetzt schon so lange her, da haben wir angefangen, in diesem Podcast hier Werbung zu schalten. die gab es ja vorher nicht. Aber genau aus dem
krass,
Grund.
Krass, ne? Und jetzt mittlerweile halt, ist das so Normalität. Genau, ja, weil, das ja, weil war, halt war, alles, der, war der Startpunkt, ne?
Genau, weil halt alles weggebrochen ist. Ne? Ich meine, ich hatte noch meinen Job an der Uni, aber jetzt, dadurch, dass das jetzt alles läuft und so, habe ich halt die Möglichkeit, nur noch das hier zu machen, beziehungsweise das hier und methodisch inkorrekt. Also beides zusammen reicht halt, um davon zu leben mit den Shows und so weiter. Aber das hätte ich vor der Pandemie, also als wir das nicht mit Werbung finanziert haben, sondern nur so mit Freiwilligen, wirf mal was in den Hut, hätten, also wäre das nicht möglich gewesen. Und ich bin dankbar dafür. Genau. Also wir hatten halt Glück. Ne?
Wir hatten total Glück. Wir haben mit Alliteration, finde ich, zum richtigen Zeitpunkt angefangen, durch puren Zufall. Ne? Also wir haben ja damals, als wir entschieden haben, wir machen einen Podcast, das war ja wirklich eine reine Schnapsidee. Ne? Also du wolltest einfach was machen, was ein bisschen in Anführungszeichen weniger wissenschaftlich ist als Minkorrekt, woran du ja riesen Spaß hast, aber es ist ja einfach, wir beide machen das ja hier aus Lameng, ne? Ich rufe die an, wir labern. Ja. Und Minkorrekt ist ja einfach eine richtige Arbeit, da musst du dich ja drauf vorbereiten. Also und, wenn, und du hattest Lust, mal was Lockeres zu machen. Wo, ne? Und dass das dann im Umkehrschluss dazu geführt hat, jetzt zu Pandemiebeginn, dass du dich von deinem Job, also dass du dich rein darauf konzentrieren kannst und davon leben kannst und das für die paar Sachen, die wir hier als Werbung noch dazwischen machen, die an denen sich ja immer noch Leute stoßen, das ist ein Riesengewinn am Ende. Ne? Ja. Und ich weiß ja, wie wertvoll das für dich ist und ehrlich gesagt, für mich sind meine beiden Podcasts sind das Fundament meines Jobs geworden mittlerweile. Ne?
Das ist faszinierend, also das ist, ne? Und also, ja, das ist auch was nicht planbar ist, sondern was irgendwie so durch Zufall passiert. Also würde ich jetzt sagen, natürlich geht es nicht komplett total ohne Planung, aber du kannst, also ich glaube immer noch, dass es schwierig ist, sich hinzusetzen und zu sagen, so, ich mache jetzt YouTube und werde davon in einem Jahr leben können.
Ja. Nee, das ist glaube ich, fast unmöglich. Und was man sagen muss, ich habe mir natürlich auch Konkurrenzformate oder Sachen angehört. Es gibt ja oft auch so Retortenbabys, also Sachen, wo man sagt, man setzt zwei Leute zusammen, die irgendwie erfolgreich sind. Ja, ja, ich weiß, Bratwurst und Baklava ist im weitesten Sinne auch ein Stück weit so entstanden. Aber man hockt jetzt irgendwie zwei bekanntere Gesichter zusammen und lässt die mal reden und guckt dann, ob das richtig geil ist. Und ich habe mir ein paar davon angehört und habe mir gedacht, nee, das ist nicht richtig geil. Also das ist einfach, was zwischen uns beiden ist, die Freundschaft oder die Freundschaft, die zwischen mir und Özcan dann über die Zeit auch richtig entstanden ist, das kann man nicht künstlich erzeugen. Ne? Und das, was jetzt diese beiden Podcasts so besonders macht, dass sie die Grundlage unseres Lebens sind, ist, so arrogant das jetzt als Satz auch klingen darf oder wird, ist, dass sie letztlich gut sind. Also sind beide einfach gut. Also ich kann mir diese Folgen selber, was wir für eine Scheiße reden, anhören und muss drüber lachen.
Ja, und manchmal ist es auch ernster, so wie heute. Heute sind weniger Lacher dabei.
Heute ist national. Ich habe schon den Bundespräsidenten angerufen, Reini, ob wir vielleicht diesen Tag nicht zum nationalen Trauertag erklären können. Weil Basti Biendorf. Fick dich doch von. Wir müssen dich jetzt mal, Reini, eigentlich mein neues Projekt ist ja, dich mehr ins Fernsehen zu bringen. Weil wenn irgendjemand komplett gar nicht telegen ist und also wo es eine Vollkatastrophe werden wird, wenn er antritt, das bist du, Reini. Wenn man eine Kamera auf dich hält, setzen sich ja alle Gehirnfunktionen aus.
Ich habe am Donnerstag nach der Show war ich mit Nikolas noch im Uhrenmuseum in der Nähe von Leipzig. Dort haben wir zusammen mit Jack Pop, soweit der Künstlername, was gedreht für den YouTube-Kanal Science vs. Fiction vom MDR.
Und haben
und haben über Zeitreisen gesprochen und haben da einen kompletten Tag gedreht. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war auch echt sehr gut. Also wir haben generell über Zeitreisen geredet, ob Zeitreisen in die Zukunft oder in die Vergangenheit möglich sind, wie die Physik dahinter aussieht und so weiter. Wird irgendwann in ein paar Wochen erscheinen.
Okay, also, könntest du einen Ausblick darauf geben? Sind Zeitreisen möglich, Reini?
Hier ist die Frage, in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Das ist unterschiedlich, also unterschiedlich leicht zu beantworten.
Ich würde jetzt sagen, Vergangenheit ist leichter als Zukunft.
Nee, andersrum.
Genau, andersrum. Scheiße.
Ja, Zukunft ist einfacher als Vergangenheit, weil in der Vergangenheit, wenn du in die Vergangenheit reist, bekommst du Probleme mit der Kausalität.
Oh, der Butterfly-Effekt, Reini.
Ja, genau.
Genau. Wenn ich damals nicht diesen Stift, den man uns hingelegt hätte vom WDR, wo wir was erklären sollten, oh ja, so lächerlich zusammengebaut und arrogant geantwortet hätte, hättest du nie gedacht, wow, der Typ ist lustig. Ich weiß noch, wie wir nebeneinander an der Ampel standen und ich zu dir rüber guckte und sagte, ich bin übrigens der Basti, und du mich so abschätzig anschaute, so im Sinne von, da ist also dieses Fernsehstück Scheiße, mit dem ich jetzt hier so eine gecastete Dreckskacke machen muss. Und wir dann irgendwie so nach 10 Minuten schon merken, dass wir uns dann doch sehr gerne mögen. Ja, das fand ich irgendwie, das war ein schöner Moment.
Ich hätte ja doch schon nochmal Lust irgendwie, und wenn wir es privat produzieren, nochmal so eine Zerlegerfolge zu machen.
Ey, und mittlerweile kann es der WDR nicht mehr bezahlen.
Das,
ist der
Nachteil rein an. Das war nicht der WDR damals.
Was war das? ZDF. Ach so, hier noch schlimmer, ZDF irgendwas, ne?
Ja, Festival, das war Wieso. So.
Wieso, ja,
von,
sehr gut.
Produziert, das hat mir von sehr gut Spiegel gefallen. TV.
Wirklich exzellent, hat viel Spaß gemacht. Ja, danke euch von Herzen. War super, wirklich toll. Nee, aber ja, also würde ich sofort, ich wäre sofort am Start, Rani Bär.
Ich
wäre
ja,
sofort
auch.
Am Start.
Robert, wenn du das hörst, wir wären dabei.
Oder wir machen es einfach selbst. Komm, wir machen drehen einfach. Mein Gott, holen wir uns hier irgendwie, ich kenne ja ein paar Kameramänner, und dann zerlegen wir irgendwas und fahren auf einer Waschmaschine irgendwie einen Berg runter oder so. Warum nicht? Was soll schon passieren?
Das wäre tatsächlich witzig.
Witzig wäre es, auf jeden Fall. Aber das war der Anfang von allem. Wie lange ist denn das her, Rainer?
Boah, das weiß ich nicht mehr. Das ist lange her mittlerweile. Also ich bin ja schon immer wieder, überrascht, wie lange wir den Scheiß hier jetzt schon machen.
Das stimmt, ne? Auch 3-4 Jahre, ne? Vier Jahre mittlerweile?
Ich glaube schon. Ich gucke gerade mal, wie alt die Zerleger ist.
Das müsste so 2013 gewesen sein oder so. Ich weiß es, weil ich kam aus meinem, nee, da muss es aber 2015 gewesen sein, weil ich kam aus meinem Hochzeitsurlaub zurück.
Ah.
Das weiß ich noch. Also der erste Zerlegertag, den wir gedreht haben, kam ich gerade von meinem Hochzeitsurlaub zurück, okay, behaupte dann ich jetzt gerade mal.
Nee, das muss davor gewesen sein. Das muss deutlich davor gewesen sein, weil ich war auf deiner Hochzeit.
Ach ja, das ergibt keinen Sinn. Das stimmt, du warst ja der, der nichts geschenkt hat. Ja, viele erinnern sich daran, wie du uns nichts geschenkt hast, Reini. Das ist eine schöne Erinnerung.
Alter,
dass du
da so drauf rumreizt, Geschenke für Hochzeiten, meine Güte.
Ja, absolut lächerlich. Ist in Gesellschaften überhaupt nicht etabliert, Reini. Das ist ein Konzept, das erst ich mir ausgedacht habe, dass wenn man eine Party für 25.000 Euro wirft,
ich habe dir meine
dass die
Freundschaft
Leute dann
geschenkt.
Kommen und irgendwas mitbringen. Du hast mir deine Freundschaft geschenkt. Ganz ehrlich, also ich sag mal so, als Lady Bitchway bei der Harald Schmidt Show ein Töpfchen voll Fotzenschleim verschenkt hat, war selbst das rührender als deine Freundschaft, okay? Aber es ist okay. Es ist okay, Reini. Es ist ja am Ende ist ja alles gut geworden. Es war ja wertvoll, dass du jetzt mein Freund bist, Reini Bär.
Die Zerleger war übrigens 2014, glaube ich.
Wow, okay. Ja gut, dann ein Jahr später, aber dann waren wir relativ frisch befreundet, weil ich habe ja erst ein Jahr später dann geheiratet. Also das war erstaunlich, dass ich dich eingeladen habe. Ja. Aber ich hatte wohl keine Alternative, die Gästeliste war leer. Wir haben ja am Meer geheiratet und ich weiß noch, dass wir 80 Leute eingeladen haben mit der Zielsetzung, wir bestellen Essen für 50, weil es werden auf jeden Fall mindestens 30 nicht kommen, weil 700 Kilometer Anreise und so, das machen die ja nicht. Und von den 80 Leuten kamen dann 78. Das war scheiße, das Kartoffelgratin war relativ bald alle, sagen wir es mal so.
Ja, aber es gab,
war ein bisschen unangenehm.
Es gab ja genug zu essen und also genug anderes
zu
essen.
Es gab
das
genug
ja immer
zu essen,
glaube ich. Das ist ja unglaublich, wie wichtig vielen
essen.
Leuten
Essen,
ja, genau.
Essen, Essen.
Also gerade bei so Feiern Essen ist, also auch essen, auf der essen, Hochzeit. Essen. Auf unserer Hochzeit gab es ja Spanferkel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Echt?
Ja.
Daran erinnere ich mich lustigerweise nicht, weil ich kein Spanferkel esse. Aber ja, da, vermutlich gab es Spanferkel.
Und
ja.
Dazu gab es Waffeln und was weiß ich nicht was. Also auch relativ wichtig. Aber ich habe mich mit Freunden mal unterhalten über Hochzeitsfeiern und so. Und das Erste, worüber geredet wird, auch manchmal bei Urlaub und so, ist, wie ist denn das Essen?
Das ist sehr deutsch, aber ja, das ist ja auch in Urlauben wirklich bedeutsam. Ne? Also das, wenn die Leute erzählen, ah, oh, das Buffet. Oh, morgens, weißt du, wenn Leute dir so völlig mit Tränen in den Augen erzählen, dass sie morgens ein Omelett vom Koch selbst zubereitet bekommen haben, wo man sich kleine Paprika reinschneiden lassen konnte,
ja,
dann
Moment,
weißt du, dass
Moment,
du in
Moment.
Deutschland
also,
lebst.
Hotelfrühstück ist aber wieder eine andere Geschichte. Hotelfrühstück ist ein wichtiges Thema. Ich würde Hotels nach ihrem Frühstück bewerten.
Sagen wir mal so, du hast recht, weil Frühstück schon ein Anzeiger dafür ist, wie gut das Hotel ist.
Ja.
Das ist ein bisschen wie ein Klo bei einem Restaurant. Wenn du in ein gutes Restaurant gehst und das Klo sieht aus wie ein Drecksloch, dann kannst du wieder nach Hause fahren. Weil wenn die sich um ihre Scheißhäuser nicht kümmern, kümmern die sich auch nicht um ihre Küche. Dann schmeckt das Essen vielleicht gut, aber dann hat Ranjit, bevor er das Curry angerührt hat, vorher nochmal schön durch seine Arschritze gekratzt. Das ist wirklich so. Also Toiletten in Restaurants, ein wahnsinnig wichtiger Anzeiger für die Qualität.
Ja.
Und bei Hotels auch, Frühstück, sehr wichtiger Anzeiger.
Wobei
man sagen muss, dass viele von diesen Riesenhotelketten, also so diese ganz großen, weißt du, die eigentlich so 4-Sterne-Hotelketten sind, die haben auf der einen Seite ein durchgängiges, weil ich so viel in Hotels bin, eine durchgängige Qualität.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja beide relativ viel in Hotels. Also ich jetzt gerade nicht, weil unsere Tour nicht stattgefunden hat und so viel verschoben wurde. Aber wenn wir mit Minkorrekt unterwegs sind, ich glaube, ich habe vorher in meinem Leben noch nie so viel in Hotels gepennt, wie während der Tour und so. Und du weißt auch irgendwann nicht mehr, in welcher Stadt du bist. Es ist nur noch das Hotel, in dem du dann 1-2 Tage wohnst. Aber man, also bei manchen Ketten weiß man so, man kommt so an und denkt sich so, ah, Kette XY, das ist ganz gut, dann habe ich zumindest ein ordentliches Hotel.
So ist es. Ja, also das ist wirklich so, dass du, wenn du zu einer gewissen Kette gehst, dass du dann weißt, okay, dieser Standard wird hier zumindest erfüllt. Ja. So, ne? Also da wird kein Pissfleck auf dem Bett sein und morgens, keine Ahnung, die Brötchen werden zumindest nicht 4 Tage alt sein. Aber trotzdem ist es dann auch so, dass die Sachen oft sehr mechanisch sind. Also diesen Großkettenhotels, so dieses, da ist es dann irgendwie so, da wird halt dieser tote SpongeBob in Form von Rührei halt in diese ja, Form oder, halt immer so, gleich gegossen.
Sowas wie Motel One, wo irgendwie das Frühstück dann in so einem so Buffet-mäßig in so einem, also überall immer gleich aussieht.
Ja gut, Reini, aber das ist natürlich ja auch an sich eine Billigkette, die auf Edel macht, die aber gut ist. Ich bin gerne in Motel One.
Die aber echt ganz okay ist. Also wenn ich
für 60, 70 Euro, ganz ehrlich, kannst du da wirklich gut schlafen und weißt, dass das in Ordnung ist. Und das hast du ja an anderen Orten wirklich nicht.
Ja, also, das wollte ich mich gerade sagen. Also diese Ketten können durchaus ganz okay sein, ne? Wenn du halt, also sowas wie Motel One finde ich vollkommen okay. Bin ich gerne untergebracht. Das Frühstück ist halt jetzt nicht so liebevoll, sondern eher so Mensa-Charakter, aber zumindest gibt es ein Frühstück. Ich war auch schon häufig, oder es passiert ja häufig, dass man dann irgendwie gerade bei so einer Tour in Hotels untergebracht ist, die irgendwie auch schon seit Jahrzehnten mit diesem Schauspielhaus oder was auch immer zusammenarbeiten. Und dann landest du in so einem Hotel, wo du merkst so, okay, das hatte seinen Hochpunkt in den 80ern. Ne? Also in den 80ern war das mal ein richtig nobler Schuppen, aber ist heute halt nicht mehr zeitgemäß. Ne? Weißt du, so
wir denken, glaube ich, an die gleiche Hotelkettenmarke, wo du so denkst, so wow, also als ich als Kind aufgewachsen bin, war das der Begriff für krasses Hotel. In meiner Heimatstadt gibt es so ein Hotel und du hast halt das Gefühl, ich will die Marke jetzt nicht sagen, ich finde es unfair, weil da arbeiten viele Menschen, aber du kommst da rein und denkst so, als ich ein Kind war, hätte ich davon geträumt, mal in dieses Hotel zu gehen, weil das wirklich so, das klang halt nach weiter Welt, so, weißt du? Und dann bist du da drin und denkst so, hör mal, ihr riecht aber wie der Sackschweiß von meinem Onkel Eike.
Ja, das ist aber irgendwie komisch hier. Das müssen nicht mal Ketten sein. Es gibt ja auch häufig dann so altehrwürdige Hotels, die irgendwie noch eine schicke Fassade haben und schon ewig in der Stadt sind, die aber irgendwie vor 20 Jahren es verpasst haben, mal ihre Technik oder so ein bisschen aufzuwerten. Ne? Wo so WLAN ist ein Fremdwort, das gibt's nicht. Oder wenn es das gibt, dann kriecht es vor sich hin. Der Fernseher auf dem Zimmer ist jetzt auch nicht das Wichtigste, aber ist ja schon ganz nett, wenn du irgendwie abends dann nach so einer Show nach Hause kommst, dich nochmal aufs Bett hauen kannst und irgendwie eine Viertelstunde Fernsehen kannst, dann ich aber meinen Laptop aufklappe, den daneben stelle und sehe, oh, der ist größer.
Ja, Fernseher ist wirklich, finde ich, nicht so wichtig, weil das macht wirklich kaum noch jemand, aber WLAN, bezahltes WLAN im Hotel, da check ich direkt wieder aus. Wenn du hast so irgendwie, das habe ich wirklich letztens noch erlebt, da konnte man sich dann einen Data-Pass kaufen, dann denke ich so, Leute, jetzt, also wirklich. Also 1999 mit dem Netscape Navigator, okay, aber im Jahr 2022 Geld fürs Internet zu verlangen, dann erwarte ich aber auch Glasfaser, also für die 10 Euro extra. Also dann erwarte ich, dass ich hier theoretisch 1 Million Gigabyte in der Minute laden kann.
Also ich hatte mal in neueren Hotels, was ich dann ganz charmant und nett finde, dass die irgendwie an den Fernsehern im Zimmer entweder so ein Apple TV oder irgend so ein Chrome-Stick oder sonst was dranhängen haben.
Das ist ganz gut.
Dass du so deinen Rechner halt aufklappst, mit dem Fernseher verbindest und irgendwie Netflix anschmeißen kannst.
Genau, das ist echt ganz manchmal cool. Also das ist halt das, warum diese Althotels, okay, wir machen gerade den großen Hotel-Talk, aber ja, warum diese egal. Althotels, von denen wir gerade eben sprachen, let's see, egal, worüber wir eben sprachen, warum die überholt werden von diesen neuen Ketten. Also ich war auch in Berlin letztens in so einem Design-Hotel, das dann aber auch so irgendwie 80, 90 Euro die Nacht kostete. Ja. Und die hatten aber, du hattest einen Bluetooth-Speaker, mit dem du dich sofort automatisch verbunden hast, wo in dem ganzen Zimmer Musik war. Du hattest eine nette offene Dusche etc. Und es ist halt einfacher bei Hotels so ein Ding von Grund auf zu erschaffen, das klingt jetzt doof, aber neu zu bauen in dem Sinne, als ein altes Hotel, also ein rückständiges altes Hotel komplett neu zu machen.
Ja.
Und deswegen überholen diese in Anführungszeichen Billig-Premium-Hotels, die es jetzt gibt, von mir aus auch Motel One. So, ne? Die haben halt für sich relativ clever entschieden, wir machen halt sehr kleine Zimmer. Die Zimmer im Motel One sind winzig, ne? Die sind irgendwie 10 Quadratmeter oder so.
Ja, aber reicht.
Aber ne, diese 10 Quadratmeter, genau. Also ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum Leute, klar, ich habe auch schon mal eine Suite im Urlaub gehabt mit eigenem Pool und so, weil ich das geil fand, das mal auszuprobieren. Das war auch cool. Aber wer mietet denn für 2 Tage Berlin eine Suite im Athlon oder so? Wenn das ist in Berlin, ja, Atlantik ist in Hamburg. Also du bist 2 Tage da, die Suite kostet 2000 Euro oder so.
Und vor allem, du bist ja da, weil du irgendwas zu tun hast, ne? Oder irgendwas machen willst, nicht im Hotel sitzen.
Genau, also das ist dann aus meiner Sicht so wie irgendwie in einem Land mit einer 120er Kilometerbegrenzung Lamborghini fahren. Das ist einfach affig. Also ne, wenn du den Wagen nicht ausfahren kannst oder wenn du das Hotelzimmer nicht benutzen kannst, was willst du damit? So, also ich nutze Hotelzimmer 90% der Zeit zum Schlafen. Und ob ich da jetzt noch 3 extra Räume habe, durch die ich wandeln kann, ich wüsste nicht, was ich da dann machen soll in der Zeit. Außer, also das hat die EKA zum Beispiel jetzt, es gibt ein sehr bekanntes Kölner Hotel, das in dem eigentlich alle Medienschaffenden absteigen. Und da hat sie jetzt für die Zeit so eine eigene Wohnung gehabt.
Ah, okay,
also so wirklich mit Bad, Küche und allem drum und dran.
Wenn du mehrere Wochen
bleibt
irgendwo
ja dann,
bist, ist das ja auch
genau.
So. Also dann ist das was anderes. Ne? Also ich erinnere mich auch noch bei unserem, ich glaube es war der 2. Zerlegerdreh, der ging ja auch mehrere Tage. Ne? Ich weiß nicht mehr, 4 oder 5. Da hatte ich auch ein Hotelzimmer, das irgendwie noch so ein, also auch so Business-Suite-mäßig war mit Kaffeemaschine und was weiß ich nicht was. Das war für die Tage auch nett, aber so für einen normalen Urlaub oder für irgendwie, also nein, im Urlaub ist man, also oder wir sind im Urlaub seltener im Hotel, bei so normalen Jobs, wo du so 2 Tage bist, vollkommen egal.
Ja. Das spielt dann für mich auch keine Rolle. Und bei uns ist ja sowieso fahrender Zirkuskünstler. Was ich jetzt für mich entdeckt habe, was ich immer abgelehnt habe, war mit jemandem zusammenzufahren, weil ich das immer lächerlich fand, dass ich einen Fahrer habe, als wäre ich Miss Daisy. Und dann hat meine Managerin, mit der ich schon seit Jahren zusammenarbeite, mir das so sneaky durch die Hinterhand reingebracht. So im Sinne von, dieses Mal fährst du übrigens, du wirst gefahren. Ich habe alles schon klar gemacht. Du fährst nicht im Zug und du fährst auch nicht selber und schläfst dann auf der A1 ein. Und auch wenn das echt teuer ist und auch irgendwie total absurd exklusiv, war das eine gute Nummer. Das hat echt Bock gemacht. Ich hatte einen total netten Typen an meiner Seite, Arthur hieß der. Und wir sind halt einfach so wie so 2 Buddies halt einfach durch Deutschland gereist für 3 Tage. Das hat schon Spaß gemacht. Also ich hatte vorher wirklich große Bedenken, dass da jemand mit mir rumreist und Geld dafür kriegt, dass er Zeit mit mir verbringt. Das fand ich schon gruselig.
Ich fand das krass, dass du das immer, ne? Ich fand das krass, dass du das halt immer alleine gemacht hast, beziehungsweise konnte nachempfinden, dass es gar nicht so geil ist, irgendwie quer durch Deutschland zu reisen oder mal hier, mal da zu sein, Städte zu, also man hat ja immer so eine romantische Vorstellung davon, ne? Dann man sieht ja was, man kommt ja rum, man war mal in jeder Stadt, du warst in jeder Stadt am Hauptbahnhof, im Hotel und in der Location, in der du warst, ne? Das ist halt, so hast du jede Stadt gesehen. Also ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten in, wo steht das, Holstentor?
Lübeck.
Lübeck, ja, das, ne, also alles, woran ich mich an Lübeck erinnern kann, ist, ich bin an diesem Tor vorbeigelatscht und ich war im Hotel und das war's. Mehr habe ich von der Stadt nicht gesehen. Und das ist eigentlich in jeder Stadt so. Ne? Und ich fand's, also ich konnte immer sehr gut nachvollziehen, wie anstrengend das sein kann, wenn man das alleine macht, wenn man alleine unterwegs ist. Weil selbst wenn du dann bis zum Auftritt noch 3 Stunden oder so hast, dann sitzt du halt 3 Stunden alleine auf deinem Hotelzimmer. Ne? Ist halt totaler Scheiß. Und auch nach der Show gehst du halt alleine wieder zu deinem Hotelzimmer. du mal zurück und fährst am nächsten Tag weiter. Das hatte ich so ja nie, weil ich ja immer mit Nikolas unterwegs war bei der Tour, weil wir ja immer zu zweit unterwegs sind und dann ist das halt, du bist mit einem Freund halt irgendwie unterwegs und das macht Spaß. Ja.
Genau, ja, so ist es und trotzdem fiel mir das schwer, weil ich irgendwie einfach nicht der Typ dafür bin, so für so mechanische Freundschaft oder also künstlich hergestelltes, aber der hat mir von vornherein ein gutes Gefühl gegeben, der hat gesagt, ja klar kriege ich hierfür Geld, aber lass uns doch trotzdem schön haben, so, und der war total nett und offen, hat von sich erzählt, ich habe von mir erzählt, wir haben gelacht, das war einfach nett. So, ja. Das war jetzt nicht Miss Daisy und ihr Chauffeur, ich sitze hinten, gucke auf mein Handy und vorne fährt mich einer, mit dem ich kein Wort wechsle. So, ne? Jetzt auch bei der neuen Tour werde ich halt solche Abschnitte oder solche Längen zwischen den Tourterminen haben, teilweise 400-500 Kilometer. Und Zugfahren war immer schön und gut und das werde ich auch weiterhin machen, aber es ist halt teilweise jetzt durch Let's Dance auch anstrengend geworden, ne? Weil einfach meine Bekanntheit, so doof das jetzt klingt, ist einfach so rasant gestiegen, dass ich manche Sachen nicht mehr so richtig in Ruhe machen kann. Mhm. Und letzte Woche schon erzählt, wir waren essen zu Ostern mit meinem Papa und mit meiner Frau und einem guten Freund und es war echt anstrengend, weil ich das Gefühl hatte, ich sitze so dermaßen auf dem Präsentierteller und alle 2 Minuten kam jemand an unseren Tisch. Das war doof, weißt du, ich möchte eigentlich auch gar nicht in so eine Bubble gedrückt werden, dass ich nicht mehr in Ruhe essen kann oder dass ich nicht mehr in Ruhe Bahn fahren kann oder so. Das sind auch echt 2 Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist mein Job total schön und wertvoll und belohnend. Und auf der anderen Seite hat man manchmal ein bisschen Angst, dass halt mit der Erfolgleiter, die man hochsteigt, oder der Bekanntheitsleiter, die man hochsteigt, Dinge wegbrechen, die man immer gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich mich im Moment in eine Sauna setzen könnte, Rainer. Ja. Hätte ich nie gedacht, das mal zu sagen, aber ich wüsste ja nicht, ob ich das in Ruhe
Sauna
tun könnte.
Sauna kannst du dir ja noch privat mieten, das ist ja bezahlbar. Muss ja nicht in einem
aber da fängt ja schon die Sonderbehandlung wieder an. Ja. Privat mieten. Also weißt du, das ist halt auch so. Willst du dir denn eine Sauna privat mieten müssen? Also ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich in die gehen, in die alle normalen Menschen auch reingehen.
Ja.
Und wenn ich das nicht mehr kann, dann stimmt schon irgendwas nicht so richtig. Aber keine Ahnung, das ist Geheule auf hohem Niveau.
Ja, klar.
Was will ich sagen, so, ne? Also ich verdiene gutes Geld und lebe ein feines Leben. Also
was ich
lächerlich,
mit steigender
andere
Bekanntheit
Leute arbeiten viel härter.
Schwierig fände, oder wo es halt, finde ich, irgendwann sehr, sehr schwierig wird, ist, wenn du so viel Aufmerksamkeit auf dir hast, dass Leute anfangen, im Dreck zu wühlen quasi, oder alles, was du machst, auf die Goldwaage gelegt wird und beurteilt wird von Leuten. Ne? Mich kennt ja kein Mensch und selbst mir geht es manchmal schon auf den Sack, wenn ich ungefragt Ratschläge von irgendwem bekomme. Ne? Also ungefragte Ratschläge. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ungefragte Ratschläge.
Ungefragte Ratschläge sind Hurensohn. Das stimmt wirklich.
Das geht gar nicht, oder?
Wenn Leute dir schreiben, was sie meinen, was du zu tun hast, weil sie glauben, sie hätten recht.
Ja,
ich würde mir das nie anmaßen.
So,
also,
das könntest du ja mal besser machen hier. Ne?
Ja, also du denkst so, wer bist denn du eigentlich? Also jetzt so, weißt du, das ist auch das Gleiche jetzt hier bei Let's Dance, so, was mir da Leute geschrieben haben in Bezug auf, was ich so irgendwie, ne, ich wäre ein Clown und das müsste man so machen. Ich denke so, hör mal, Ute aus Hoyerswerda, keine Sau auf der Welt interessiert das, was du neben deinen 3 billigen Pinocchio-Figuren auf deiner Kunstleder-Couch in dein altes Notebook reinhämmerst. So. Deine Meinung juckt einfach keinen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer ein zweischneidiges Schwert. Ich freue mich über die in Anführungszeichen bedeutungslose positive Meinung von Leuten ja auch.
Ja, natürlich.
Also, wenn mir jemand, jetzt bitte nicht falsch verstehen, das klingt jetzt arrogant, ist aber nicht so gemeint, ein Niemand im Sinne von keine öffentliche Person, irgendjemand, die Susanne aus Berlin, wenn die mir schreibt, Basti, ich finde dich so toll und ich freue mich so, dass du im Fernsehen bist und ich lache immer so, dann freue ich mich darüber, obwohl das im Anführungszeichen die gleiche Bedeutungshöhe hat, wie die Kritik von Susanne aus Berlin, die mir schreibt, du bist total scheiße.
Ja.
Am Ende sind es 2 Meinungen von Leuten, die ich nicht kenne, und die eine schätze ich mehr wert als die andere, obwohl sie die gleiche Bedeutungshöhe haben. Aber am Ende muss man, glaube ich, finde ich, immer für sich das Bauchgefühl haben, also als öffentliche Person, ist der Wind gegen mich oder ist es Rückenwind? Und bei mir zum Beispiel ist gerade so ganz klar Rückenwind und das ist einfach schön.
Genau das meinte ich gerade, dass wenn du, je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, würde ich mir zumindest Sorgen machen, oder würde es nur schwer irgendwie verdrängen können, dass das ja auch jederzeit kippen kann. Ne? Du kannst über Kleinigkeiten stolpern, im schlimmsten Fall. Ne? Also wenn du dich ungeschickt anstellst, damit umzugehen.
Ja. Ey, Reini, ein Satz, also wirklich, wir leben, das klingt jetzt hart, aber wir leben in Zeiten, in denen ein Satz dich killen kann.
Ja, genau.
Ein falscher Satz, eine falsche Formulierung, eine Sache, die Leute dir, ich gebe dir ein Beispiel und ich wiederhole das jetzt hier nochmal, um das zu illustrieren, wie schnell sowas gehen kann. Ich habe im Rahmen der Show gesagt, bei der ersten oder zweiten Show, ich bin für E-Cut fast wie Vietnam. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, diesen beknackten Vergleich anzustellen. Es ist eine Live-Fernsehshow vor 4,5 Millionen Leuten. Ja. Ich wollte damit illustrieren, ich bin für sie die Hölle. Ich bin für sie so der schlimmstmögliche Krieg. Und ich sagte das und in dem Moment dachte ich schon, bist du bescheuert? Du bist in einer Unterhaltungsshow und stellst gerade einen Vergleich an zu einem, zwar zum Glück lange zurückliegenden Krieg, aber zu einem ganz schlimmen Ereignis. Ja. Und du sagst es und in dem Moment denkst du schon, fuck, was habe ich gerade Dummes gesagt? Und natürlich haben sich ein paar Leute drauf gestürzt und der muss sofort weg und so. Und dann denke ich auch so, Gott sei, und das ist der eine positive Teil, Gott sei Dank nehmen die Menschen mich als so reflektiert und freundlich und positiv wahr, dass ich nicht gehängt wurde dafür. Andere wären dafür massakriert worden.
Ja, genau.
Und ich hätte es vielleicht sogar verdient gehabt, weil es dumm ist, sowas zu sagen. Aber, ja, aber das dürft ihr halt auch nie vergessen, ich bin auch nur ein Mensch und da gucken mir 4,5, 5 Millionen Menschen zu. Ich bin gerade im Fernsehen zu sehen, live, und dann sagt man einfach aus Versehen was Dummes. So, ja, das klar. Ist einfach so, das also passiert.
Ich finde auch, jeder sollte das Recht haben, um Entschuldigung bitten zu dürfen, wenn er einsieht, was falsch gemacht zu haben. Da haben wir ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Mal schon drüber gesprochen, hier Xavier Naidoo. Ne? Wie glaubwürdig das jetzt ist, kann man mal dahingestellt lassen, wird sich in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht zeigen. Ne? Aber trotzdem sollte generell erstmal jeder das Recht haben, um Verzeihung bitten zu dürfen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Und gerade in Live-Shows oder so, ne, ey, wie schnell kann dir das passieren, dass du irgendwas sagst, was du nicht so exakt gemeint hast, was dir aber falsch ausgelegt werden kann. Das ist halt bitter. Also
letztens gab es doch dieses Beispiel von dieser, mein Gott, war das Spiegel? Anne Spiegel? Ich weiß es nicht, ich will es jetzt niemandem in den Mund legen. Aber eine Ministerin, die über was gestolpert ist. Und ich habe leider wegen Let's Dance, war ich in so einer Art Blase. Ich habe wirklich fast nichts mitbekommen, außer das, was unser Kumpel Mickey bei Apofika, also Apokalypse und Filterkaffee, darüber gebracht hat. Aber als er das brachte, ich habe wirklich Tränen gelacht, auch des Mitleids, wie man so dumm sein kann. Weil diese Frau hat im Rahmen, ja, also sie hatte eine Pressekonferenz,
ja, angeräumt.
Anne Spiegel war es, ne? Und ja, hat so, es ging, glaube ich, ich versuche jetzt den äußeren Rahmen einmal zu skizzieren, als die Katastrophe mit der Flut passierte letztes Jahr, da ist sie als im Ahrtal, genau, da ist sie hingereist aus ihrem Urlaub und ist dann, hat sich fotografieren lassen, wie sie da irgendwie drei Trümmer aufhebt und ist wieder.
Nee, das war anders. Was? Das war anders.
Okay, okay, beschreib du das, weil das kann ich nicht wiedergeben. Den Rest kann ich gleich wiedergeben.
Ja, das war, im Groben war das so, dass halt die Katastrophe im Ahrtal war und anstatt dass sie dort geblieben ist, um sich dort zu kümmern, in irgendeiner Form dort halt in Erscheinung zu treten. Ne? Also irgendwie, was weiß ich, den Leuten die Hand zu schütteln oder was weiß ich, was man als Ministerin öffentlich, also anstatt öffentlichkeitswirksame Bilder zu erzeugen, ist sie halt mit ihrer Familie in Urlaub gefahren, mit ihren Kindern und genau, ihrem Mann.
Und
darüber ist sie im Grunde gestolpert ein bisschen, was sie dann, also das finde ich, kann man ihr noch nicht vorwerfen. Was dann problematisch war, war, dass sie angegeben hat, bei gewissen Sitzungen anwesend gewesen zu sein, was aber offensichtlich eine Lüge war. Ne? Und im Nachhinein sich nachher herausgestellt hat, oh ja, ich habe nochmal in meinen Kalender nachguckt, da war ich ja doch nicht da.
Ja, das ist jämmerlich. Genau, ne? Das ist einfach jämmerlich.
Ja, genau,
so.
Das war das Problem. Aber trotzdem war die ganze Geschichte, finde ich, sehr problematisch, weil, also mal abgesehen von der Sache, dass man sagt, man war bei gewissen Sitzungen, wo man nicht war, ne, was halt ein Fehlverhalten ist, keine Frage. Der ganze Kram davor, finde ich, da kann man drüber streiten. Ne? Also muss eine Ministerin oder ein Minister sein Privatleben komplett zurückstellen mit Familie und allem, wenn halt im Job gerade irgendwas Wichtiges ist, oder darf da die Familie und so so halt vor dem Job an erster Stelle stehen? Das ist eine grundlegende Frage von der Vereinbarkeit von einem Job, in diesem Fall Politikerin und Familie. Ne? Also ich finde es zum Beispiel gut, wenn eine Ministerin oder ein Minister für Familie, Jugend, Frauen, Integration und so weiter an der Stelle tatsächlich sagen kann, so ja, ich weiß, hier ist gerade eine Katastrophe, aber mein Stab, meine Berater und alles haben das hier gerade so weit geregelt, wie gerade zu regeln ist. Ich bin jetzt mit meiner Familie 3 Wochen weg.
Boah, ja, oh, Reini, ich weiß es nicht, ehrlich nicht, weil du darfst nicht vergessen, das sind Leute, die ein sehr gutes Gehalt bekommen.
Ja, natürlich.
Und ja, und die eine Verantwortlichkeit tragen. Eine Verantwortlichkeit für ein Themengebiet, eine Verantwortlichkeit für ihr Land.
Ja, aber was für Leute möchtest du in diesen Positionen haben? Möchtest du karrieregeile Menschen in diesen Positionen haben? Oder möchtest du, dass diese Position auch von Leuten besetzt werden kann, die Familie und Job versuchen, unter einen Hut zu bringen?
Ja, das, also da hast du recht mit dem Argument, zu sagen, ja, aber möchtest du lieber, aber glaubst du, dass irgendjemand in so eine Position kommt, ohne karrieregeil zu sein, Reinhard? Und dann ja, zu lügen und zu sagen, ja, ich war da und
ja,
ich habe jetzt nochmal in meinen Kalender geguckt.
Das war ein Problem und das ist tatsächlich was, wofür
ja,
sie auch.
Mit der also, Nummer kommst du dann nicht mehr davon.
Was
und
dann auch tatsächlich
was man ihr dann halt
Rücktritt
auch noch.
Ist.
Ja, und dann hat sie eine Rede gehalten, wo sie sich entschuldigt hat und hat nicht gemerkt, dass ein Mikro noch offen
ja,
ist.
Ja, das habe ich auch gehört.
Und Reini, also, was sie da gesagt hat, ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Also, um es einmal zu skizzieren, sie hat dann gesagt, ja, das und das, ich habe das dann nochmal überprüft und ich war dann gar nicht da, wo ich das gesagt habe. Und dann war das Mikro noch offen und sie hat laut gedacht und sagt dann allen Ernstes, ja, dann brauche ich ja jetzt hier noch irgendeinen Abbinder. Also so, weißt du, aus der klassischen Mediensprache
ja,
ein Abbinder.
Ja, ja,
für die nichts damit zu tun haben, ist so, wie ich danke der Academy. Das ist ein Abbinder, ne? Also wir sagen hinten dran nochmal was, ich danke meiner Frau, bla bla, ne? Das ist ein Abbinder. Ja. Und das so mechanisch zu formulieren und dann sagte sie, und ich bitte aufrichtig um Entschuldigung. Und du denkst so, das ist einfach so eklig und
das
ist so daneben.
Das ist an der Stelle nicht passen, ne?
Da hat sie dreimal zu Recht den Hut für genommen, bei aller Liebe, aber das kannst du nicht bringen. Wir wissen alle, dass unsere Politiker zu großen Teilen mechanisch funktionierende Machtmenschen mit einem narzisstischen Komplex sind. Nicht alle, aber viele.
Aber alles, was du als
Reini,
öffentliche
du
Stellungnahme
so machst,
siehst, ist geskriptet. Ja. Also niemand
ja,
hält da eine Rede,
Reinhard,
und so und stellt sich dann hin und sagt so, ja, das tut mir leid. Aber ja, an der Stelle war es komplett unangebracht und dumm einfach nur. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Sie war tatsächlich für 2 Ortstermine da und hat ihren Urlaub unterbrochen. Aber ich finde, dass das wirkliche Fehlverhalten war halt diese Behauptung, bei den Kabinettssitzungen gewesen zu sein, wo sie nicht war. Und die Sache mit diesem Entschuldigungsinterview, wo das ist halt dann am Ende politischer Selbstmord, weil du halt nichts machen kannst. Ne? Also du kannst nicht sagen, so, es tut mir aufrichtig leid, wenn du vorher gesagt hast, oh, wir brauchen noch einen Abbinder. Ne? Aber
genau.
wenn man sich überlegt, ne, darüber ist diese Frau jetzt gestolpert und dann guckt man mal auf die restlichen Politiker, was da sonst so passiert ist, die halt nicht zurückgetreten sind. Ne, die immer noch da sind. Ich meine, unser Bundeskanzler kann sich immer noch nicht an Wirecard erinnern. Ne,
weil da hat er in der Woche hat er halt einfach ein bisschen was zu tun.
Ja.
Und dann hat er auch seine Frau halt auch Schnupfen und dann muss er mit dem Hund raus und dann die 500 Millionen, die sind halt, ah mein Gott, Reini.
Oder
nein,
wie
aber
hieß
natürlich,
noch mal unser junger Held von
aber
der
das
CDU?
Ist, Reini, aber natürlich muss man auch sagen, das ist das klassische Whataboutism. Also du kannst halt, dann kannst du halt wirklich immer aufklappen, ja, und Josef Stalin wird heute noch verehrt und
ja,
hat 16
natürlich.
Millionen
nein,
Menschen
das meine ich nicht, aber wir haben politisch dann ein Problem generell, ne? Weil
wir haben auch ein politisches Problem, Reinhard, weil wir Menschen, weil wir einen Generalverdacht gegenüber Menschen haben, die an der Spitze unserer Gesellschaft stehen oder zumindest die uns verwalten, dass die unauthentisch sind und dass dieser Generalverdacht, den wir gegenüber diesen Leuten haben, schwer zu entkräften ist, in Anführungszeichen, weil er wieder und immer wieder bestätigt wird, weil wir so oft von Menschen hören, also sei es jetzt ein Andi Scheuer oder ein Laschet oder von mir aus auch aus anderen Parteien, ein Sigmar Gabriel, der dann plötzlich anheuert bei der Großindustrie. Weißt du, also wir werden immer und immer und immer wieder für die Glaubwürdigkeit oder von der Glaubwürdigkeit dieser Menschen enttäuscht. Und ja, es gibt nur ganz, ganz wenige Galionsfiguren, Lichtfiguren, wie von mir aus nimm hier den ja mein Gott, wie heißt der nochmal, der fahrradfahrende Öko von den Grünen aus Berlin, der immer wieder das Direktmandat bekommt, der so jetzt schon um die 80 ist. Fällt mir gar nicht ein. Aber ein bekanntes Gesicht, den ihr sofort kennt, wenn ihr ihn seht. Einfach irgendwie ein relativ straighter, geiler Typ, der einfach so geradeaus ist. So, wo du so merkst, der hat diese Ideale, die er vertritt. Christian, oh fuck, ich weiß, mein Gott, wie heißt er? Ströbele. So, Ströbele ist halt einfach irgendwie in Anführungszeichen eine Instanz, weil man ihm abnimmt, was er dort tut.
Ja.
Das ist einfach glaubhaft. Er ist eine glaubhafte Figur, weil er sich nie verraten hat. Und weil er immer zu seinen Idealen gestanden hat. Und das finde ich, das taucht aber in der Politik unglaublich selten auf.
Ja, das stimmt. Ne?
Und diese wenigen Figuren, auch ein Adenauer oder ein Helmut Schmidt hatte sicherlich, ist über Leichen gegangen. Und trotzdem, Helmut Schmidt wird bis heute verehrt, bis zum geht nicht mehr. Das ist ja so der Kanzler, wenn man den wieder auferstehen lassen könnte. Man darf nicht vergessen, der Mann hatte nur eine Amtszeit, weil er dann abgewählt wurde. Der ist glaubhaft gewesen durch seine Kompromisslosigkeit. Helmut Schmidt hat man einfach vertraut. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, das ist irgendwie ein Steuermann, an den man in heutigen Zeiten gebrauchen könnte.
Ja, den kannst du dir in der heutigen Politik aber auch nicht mehr vorstellen. Ne? Also, oder mit den Ansichten wahrscheinlich, die er zu der Zeit damals vertreten hat. Ja, also, ist wahrscheinlich auch schwierig. Also, Zeiten haben sich halt geändert. Ne? Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass wir bei Politikern häufig irgendwie mit zweierlei Maß messen, dass es bei einem okay ist oder der sich irgendwie durchschwänzeln genau kann. Ne? Amthor ist ja auch immer noch da. Ne? Und da fragt man sich auch, warum. Ne? Und andere halt nicht.
Das ist so. Also, aber wir messen im Leben ja immer mit zweierlei Maß. Ja, ne? Das muss man auch sagen. Also bei allem. Ne? Also manchen Menschen verzeihen wir die größten Fehltritte. Bevor wir uns jetzt verabschieden, das können wir nämlich noch sagen, weil da wurde ich gestern im Fernsehen zugefragt, Boris Becker. Ne?
Oh also ja, genau, wurde das wollte ich vorhin auch noch sagen mit
Boris geht in den Knast. Und dann wurde wohl von mir ein besonders lustiges Statement in Bezug auf Bum Bum Boris und der Knast erwartet. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das jetzt eigentlich nicht. Ich möchte jetzt nichts Negatives über Boris Becker sagen. Ich habe keinen Bezug zu dem. Ich habe den noch nie getroffen. Ich kenne ihn nicht. Aber ich finde trotzdem, dass wie wir Deutschen mit unseren Sportidolen umgehen, finde ich super kritisch. Weil
ich finde das zutiefst tragisch.
Deutschland, ja, das ist zutiefst tragisch. Der Mann hat in der Welt für Deutschland als Sportnation so viel getan. Das können wir nie wieder gut machen. Völlig egal, ob er sich danach bereichert hat, bla bla blub. Ey, ein Paul Gascoigne in England, ein säufender Puffgeher, den die verehren bis zum geht nicht mehr. So, weißt du, also einfach so. In anderen Ländern haben Sportbekanntheiten oder auch insgesamt Prominente einen anderen Status. Und wir Deutschen ergötzen uns immer daran, wenn diese Leute stolpern. Das ist so eine ganz seltsame Nummer. So, vor 20, 30 Jahren war Boris Becker der größte Held der Nation. Jetzt ist er der größte Depp und fährt in den Knast und alle lachen sich tot. Ja, der ist Sportler. Der hat ein paar dumme Entscheidungen getroffen. Und ja, jeder steht vorm Gesetz gleich da. Und wenn er Scheiße gebaut hat, muss er dafür auch gerade stehen. Aber ich werde mich nicht über diesen Mann erheben und mich über den lustig machen. Das ist schon bitter genug für den, jetzt irgendwie für falsche Beratung und falsche Entscheidungen ins Gefängnis zu müssen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, finde ich. Also
ja,
einfach bitter auf allen Seiten.
Also ich finde auch die diese Ikone unserer Jugend, also Boris Becker war so ein stehender Begriff wie Steffi Graf oder weiß nicht,
Michael Schumacher.
Michael Schumacher, genau. Den plötzlich so straucheln und am Boden zu sehen, finde ich ehrlich gesagt tragisch. Wirklich, wirklich tragisch und traurig.
Ja. Und Franzi, da gibt es eigentlich auch für mich nicht mehr.
Damals auch noch. Was ist eigentlich aus der Franzi geworden?
Unsere Gold-Franzi, ja, die ist jetzt so Botschafterin für Olympia und macht so Werbekampagne und so. Ich glaube, die ist relativ gut dabei.
Was ist aus Steffi
Katharina
Graf
Witt und so. Steffi Graf hat die klügste von allen Entscheidungen getroffen. Die hat Deutschland verlassen und lebt ein ganz, naja, bescheiden ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein ganz ruhiges, schönes, normales Familienleben mit Andre Agassi, einem der größten Tennisspieler aller Zeiten und zwei Kindern in Las Vegas. Oh, also ne, die haben ihre Biografie geschrieben, die macht ein bisschen Nudelwerbung, hat ihre Millionen klug angelegt und hat für sich die Entscheidung gefällt, ich möchte ein normales Leben leben. Und das kannst du, wenn du so bekannt bist, nicht mehr in Deutschland dann.
Ja, das stimmt.
Und die hat, sagen wir mal so, Steffi hat immer die Entscheidung, die Boris falsch getroffen hat, richtig getroffen. Und man kann an beiden Lebensentwürfen sehen, wohin dann die Wege ging. Ne? Und
gab es da nicht auch noch einen Riesenskandal um den Vater von Steffi Graf und irgendwie so ein
Steuerding? Ja, das ist ja, genau, der Vater von Steffi Graf hat damals Steuern hinterzogen, musste auch ins Gefängnis, aber hat wohl, sie war da nicht, also bis heute wird darüber diskutiert, wie viel sie davon wusste, aber das war wohl unglaublich bitter für sie, ne? Also weil sie ihren eigenen Vater ins Gefängnis gehen hat sehen. Und die Frau hat viele kluge Entscheidungen getroffen und bei Boris Becker, ey, mein Gott, ne, das ist, man vergisst immer, dass das Leute sind, der ist mit 16 Jahren Weltstar geworden. Was willst du denn machen? So? Ja. Da wird so viel verlangt von diesen Leuten. Ich bin 37 und komme mit diesem Pipi-Status, den ich habe, manchmal schon nicht zurecht. Und jetzt stell mir mal vor, weißt du, ich habe nicht mehr das Problem
bei
auf
so
einer
Profisportlern, ne, die so jung, also Profisportler jung, fangen ja immer jung an kann. Und werden auch jung reich. Ne? Also das siehst du ja auch bei diesen ganzen Weltklasse-Profifußballern, wenn du die brasilianische Nationalmannschaft anguckst, alle tätowiert wie die letzten Asien. Fahren halt ihre mit ihrem Ferrari zum Training. Ne? So, ja, natürlich, der ist 20 und hat mehrere Millionen auf dem Konto. Was erwartest du, ne? Dass der mit dem Opel Corsa kommt und an seine Zukunft denkt? Also.
Ja, aber und wenn solche Leute stolpern, sind wir auch die Ersten, die draufschlagen. Ne? Also, das ist einfach so. Und ganz ehrlich, öffentlich sein ist nicht immer so schön, wie jeder denkt. Und ich möchte nicht mit Cristiano Ronaldo tauschen. Ich möchte auch nicht mit Brad Pitt tauschen. Deren Leben ist, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mir so aus dem Umfeld von Brad Pitt erzählte, dass der mindestens immer 10 Menschen um sich herum hat. Vom Koch bis zum Security, vom Sicherheitschef, vom was weiß ich. 10 Menschen, die immer da sind, immer. Egal, wo der hingeht. Und Brad Pitt beispielsweise kann nirgendwo auf der Welt einen Kaffee trinken.
Aber guck mal,
trinken.
Das kann jeder Mensch in Indien kann das hat das auch. Du hast immer 10 andere Menschen um dich, immer.
Ja, aber das sind nicht deine Security-Leute rein. Nee,
das nicht.
Weil irgendein Irrer dir eine Schere ins Auge rammen könnte. Das nicht.
Aber Personal Space hast du ähnlich viel.
Das ist, genau. I love my personal space. Leute, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Reini Bär, ich küsse deinen haarigen, stinkenden, mit Käserand umsehenden Bauchnabel. Danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Bitte pressezitiert so viel ihr wollt aus diesem Podcast, dann hören ihn vielleicht mehr Leute. Und der Reini kann sich endlich die Penisverlängerung leisten, die er sich schon so lange wünscht.
Ich hab dir immer gesagt, es kommt nicht auf die Länge, sondern auf die Breite an.
Reini, dann drücken wir das Ding halt mit einem Teppichklopfer platt. Ja. Ist mir egal. Song habe ich schon in die Playlist gelegt. Ein wunderschöner Song habe ich wieder vergessen. Aber er ist wirklich wunderschön. Warte, ich gucke schnell nach. Was habe ich reingelegt? Habe ich gestern gehört und habe dann gedacht, der muss auf die Playlist. War gar nicht so super bekanntes. Warte mal, muss mal schnell schauen. Hast du wieder einen Wunsch, Reini?
Ich hätte diesmal was Klassisches, wo wir vorhin über alte Zeiten mit Tennisspielern und so geredet haben. Apokalyptica.
Oh, auch schön,
Irgendwas davon, Path 2 oder so.
Okay, ich habe Trouble von Cat Stevens draufgelegt. Gut, ist dann doch ziemlich bekannt mit 200 Millionen Streams, aber egal. Ich hatte das gestern gehört und hatte irgendwie fast Tränen in den Augen. Das ist wirklich schön. Not Strong Enough möchtest du, oder?
Nee, warte mal, ich weiß gar nicht, was... Also,
wie wäre denn I'm Not Jesus? Das finde ich passt am besten zu dir.
Damals das Bekannteste, womit es Apokalyptika in die deutschen Charts und so geschafft haben, war Path. Und Path, ich glaube, Path 2 war noch mit der Sängerin von Guano Apes.
Findet man doch nicht mal mehr in ihrer Auflistung hier rein.
Echt nicht?
Das kann komm, wir nehmen I'm Not Jesus, das passt gut zu dir. Okay,
Bist du beim richtigen Apokalyptiker?
Ich bin beim richtigen, da stehen 4 Typen im Cello, das können keine anderen sein.
Ja, klingt richtig.
I'm Not Jesus, wenn es irgendwas gibt, was den Reini wieder gibt, dann I'm Not Jesus. So, ihr Lieben, wir küssen eure Äuglein, passt auf euch auf und das war die Alliteration. Nächste Woche Sonntag gibt's die nächste Folge.
Macht's gut.
Tschüss. Oh, fick dich, Remford.